Herzlich willkommen nochmal von hier aus. Ich freue mich, dass wir heute Morgen hier zusammen sein können, dass wir uns aufgerafft haben, dass wir es geschafft haben, hier zu sein. Ich weiß nicht, wie ihr eure Woche verbracht habt, aber meine war voll. Darf ich mal fragen, ist das noch bei einigen so, dass die Woche rackepacke voll ist? Dass man alles Mögliche zu tun hat? Einige langweilig. Ich bringe dann meine Quittung zu euch zum Sortieren. Ihr könnt das dann für mich erledigen. Es ist so viel, was man zu tun hat. Ne? So auch ganz praktische, handfeste Sachen. Einkaufen und irgendwelche Dinge. Und dann Anrufe und Fragen und Menschen. Und so ist dann so eine Woche schnell dahin. Und manchmal ist es so, Gernraut hat mir das gerade gesagt, ich darf das glaube ich sagen, da hebt man irgendwo so einen alten Teppich hoch und noch einen. Und noch ein und findet darunter nicht einen schönen Holzfußboden, sondern einen Holzfußboden, der diesen Namen nicht mehr verdient, sondern voller kleiner Holzwurmlöcher ist. So, dann ist man mitten im Leben plötzlich wieder mit einer ganz anderen Aufgabe, mit einer existenziellen Aufgabe befasst und muss sich fragen, will ich das noch reparieren in meinem leicht fortgeschrittenen Alter? Kann ich das noch reparieren oder habe ich das Geld dafür? Sowas passiert mir auch laufend. Je mehr man so hat und um die Ohren hat, desto mehr hat man solche Sachen im Leben. Aber es ist doch wichtig, dass wir, oder Kinder oder was immer Leute noch so haben, es ist wichtig, dass wir zwischendurch uns fragen, wie sieht es mit mir aus und wie sieht es aus mit mir im Verhältnis zu meinem Schöpfer, im Verhältnis zu meinem Gott. So, deswegen treffen wir uns unter anderem hier morgens, sonntags zum Gottesdienst, um uns darauf zu besinnen, um unser Augenmerk darauf zu legen, und nicht um unterhalten zu werden, das klappt unterschiedlich gut. Ne? Deswegen wechseln auch Menschen gerne mal die Gemeinde, weil es woanders unterhaltsamer ist. Vielleicht ne, sind die Kirschen süßer nebenan und vielleicht passt es besser zu mir. Ne? Die Frage ist immer, passt die Gemeinde zu mir? Passt Gott zu mir oder muss ich mir einen anderen suchen zum Beispiel? Ne? Das sind ja so die Fragen, mit denen Menschen sich im Laufe ihres Lebens rumärgern. Aber das Gute ist doch, dass wir, haben das gerade gesungen, wir haben klar und wir haben haben für uns erfahren und erlebt, dass Jesus Christus, der Auferstandene, der Lebendige, in unser Leben gekommen ist. Entweder haben wir das erlebt oder wir dürfen das erleben. Die meisten von uns wissen das. Jesus ist an mir persönlich interessiert, Gott ist an mir interessiert und ist mitten in meinem Leben, um mit mir zu sein. Nun war es so, dass Jesus ja einige Jahre hier auf dieser Erde gelebt hat, als Menschensohn, wie er selber gesagt hat, im Jahr ja, von seiner Geburt, da rechnen wir das Jahr 0 praktisch, ne? Also Christi Geburt, ein Jahr nach Christi Geburt und so weiter, so zählen wir hier unsere Zeit. In Deutschland, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten westlichen Welt. Und dieser Jesus hat uns Worte hinterlassen. Ne? Es sind uns Worte überliefert in der Bibel, in der Heiligen Schrift der Christen. Und für heute ist ein Text vorgeschlagen gewesen aus Johannes 16. Das Johannesevangelium ist ein Buch, das der Jünger Johannes geschrieben hat, der mit Jesus 3 Jahre lang ungefähr durch die Lande gezogen ist, damals durch Judäa und Samaria, damals in Israel. Und Johannes hat alles Mögliche aufgeschrieben, woran er sich erinnern konnte nachher, was er mit Jesus erlebt hat. Ich glaube, dass der Heilige Geist, dass der Geist Gottes ihm da sehr geholfen hat, die Dinge richtig und gut wiederzugeben, dass er nichts vergessen hat. Und jetzt haben wir einen vorgeschlagenen Text aus dem Johannesevangelium Kapitel 16. Und das ist dieser Text, da redet Jesus zu seinen Jüngern einige kurze Zeit, bevor er am Kreuz auf Golgatha bei Jerusalem gekreuzigt werden sollte. Und er redet zu seinen Jüngern erstmal und spricht im Grunde davon, dass er sie verlassen muss. Der Text war vorgeschlagen, ich sage das mal eben, ab Vers 16, ne? Trauer und Hoffnung bei Jesu Abschied. Das lese ich mal zuerst, weil das der eigentliche Predigttext ist. ab Vers 16, Johannes 16, ab Vers 16, da sagt Jesus zu diesen Jüngern, zu seinen Freunden, mit denen er 3 Jahre lang unterwegs war und die gehofft hatten, dass er, der als König in Jerusalem einziehen wird, er sagt zu ihnen etwas anderes. Er sagt, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Da sprachen einige seiner Jünger untereinander, was bedeutet das, was er zu uns sagt? Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und ich gehe zum Vater. Das hatte er vorher schon gesagt. Da sprachen sie, was bedeutet das, was er sagt? Noch eine kleine Weile. Wir wissen nicht, was er redet. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen, danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen. Aber die Welt wird sich freuen und freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Dann sagt er, eine Frau, wenn sie gebiert, hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen, und euch und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Wir sind jetzt hier in unserem Kirchenjahr nach Ostern, ne? Dieses ist vor Ostern. Und Jesus bereitet die Jünger mit dieser Rede darauf vor, dass er gekreuzigt werden soll, um die Sünde, die Schuld der ganzen Menschheit zu tragen, Vergebung für alle Sünden dieser Welt zu erlangen, den Weg zum Vater, zu Gott, dem Vater zu öffnen, für uns alle. Das hat er mehrfach schon angedeutet, aber hier sagt er, jetzt ist es soweit und ihr werdet mich nicht mehr sehen, damit sie darauf vorbereitet sind. Und das geschieht auch, er wird gekreuzigt und wird begraben und dann ist er tot. Dann ist Jesus tot und nicht mehr da. Und dann wissen wir, das war am Karfreitag, wir wissen, das feiern wir Ostern, dass dieser Jesus auferstanden ist. Dass die Frauen ihn am Grab getroffen haben, dass die Apostel, die Jünger ihn gesehen haben. Und das ist das, was dann ist gemeint, wenn er sagt, ihr werdet mich eine kleine Weile nicht sehen und dann seht ihr mich. Er bereitet sie also auf diesen Abschied vor. Und dann sagt er ihnen, dass sie weinen und klagen werden. Und dass die Welt sich freut, also mit der Welt ist hier der Teufel gemeint, damit ist gemeint die gefallene Welt, die gottlose Welt in dem Moment. Also jetzt nicht alle Menschen, sondern nicht die einzelnen Menschen, nicht du und ich, sondern grundsätzlich einfach die Welt, ne? als nicht, die Gottesherrschaft nicht anerkennt. Die wird sich freuen. Und dann spricht er davon, dass ihre Traurigkeit zur Freude werden soll. Wisst ihr, als ich jünger war, war mir das alles sehr weit entfernt. Ne? Traurigkeit und Schmerz, solche Dinge, ne? Ich konnte das theoretisch sagen, ja, Jesus ist am Kreuz gestorben, so. Aber ich hatte noch niemals gelitten. Wisst ihr? Könnt ihr euch an Jahre erinnern, wo ihr noch nie wirklich gelitten hattet? Was waren das für Zeiten? Bei Kindern ist das so, ne? Ein Kind weiß es dann schon irgendwann bald mal, dass man sterben muss und dass das Leben nicht immer einfach ist. Aber bis man zum ersten Mal leidet, ich bin sehr dankbar dafür, dass das sehr lange gedauert hat, bis ich war sehr naiv und kindlich sehr, sehr lange in meinem Leben, konnte mich schön frei bewegen und habe immer gesagt, alles easy. Das war sogar so, dass Leute, es wurde mir sogar nachgesagt noch mit 19, 20, dass ich immer gesagt habe, haben so mein Lied drüber gemacht im Jugendkreis, kein Problem. Wie war der Text im Grunde? Über mich haben sie es zum Geburtstag oder so. Es ging darum, weil ich immer gesagt habe, das ist kein Problem. Irgendwie das wird schon. Ne? Ich hatte auch nichts auszustehen, musste nichts leisten, außer eine kleine Lehre habe ich gemacht. Aber es war nicht so, dass mein Leben schwer gewesen wäre. Und ich hatte auch keine Krankheit. Manche Menschen haben von Geburt an schon eine Krankheit. Aber hier spricht Jesus davon, von einem wirklichen Leiden, das er durchleben muss und davon, dass trotz dieses Leidens, das er durchleben muss, dass er sie wiedersehen wird und dass es trotzdem Freude geben wird. Wisst ihr, das ist der eine Punkt, den ich uns heute Morgen sagen möchte, den ich für mich neu verstanden habe. Ich verdränge gerne manches Leid in meinem Leben. Geht euch das auch so, wenn man älter wird? Manche Dinge, die kann man nicht mehr so an sich ranlassen. Ne? Am besten, man guckt nicht mehr ins Spiegel, weil man sieht, wie man langsam, ganz langsam dem Verfall unterworfen ist. So, es ist Leid in unserem Leben. Und das können wir nicht immer voll an uns ranlassen, versteht ihr? Nicht immer können wir das voll an uns ranlassen. Ihr wisst ja, manche von euch wissen besser als ich über Leid Bescheid. Aber ich kann manche Dinge nicht mehr jeden Tag ständig vor Augen haben, weil dann könnte ich gar nichts mehr tun und gar nichts mehr handeln. Aber es ist doch sehr ermutigend und erfrischend, wenn wir zur Kenntnis nehmen dürfen, dass Jesus hier sagt, ich werde gekreuzigt werden. Das hat er, das, was er immer wieder sterben muss, das hat er angekündigt. Und er sagt ihnen hier, jetzt ist es soweit, ich werde nicht mehr da sein, ihr werdet trauern, es wird furchtbar sein. Und dann, danach, wird es so sein, dass ihr große Freude haben werdet. Es ist möglich, oder es ist so in unserem Leben, und es ist hier in diesem Text davon berichtet, von der in einer entscheidenden Geschichte, es ist möglich, dass wir Leid in unserem Leben haben und dass wir trotzdem leben und dass wir trotzdem Freude haben können. Warum konnten die Jünger Freude haben? Einmal, weil sie sollten Jesus wiedersehen, das hat er ihnen vorausgesagt. Wir haben Ostern hinter uns. Juhu, Jesus ist auferstanden. Das ist Freude für die Jünger. Aber im Nachhinein, da wissen sie es ja noch nicht, was das so alles ganz genau bedeutet. Aber zu einem späteren Zeitpunkt erfahren sie ja, was damit verbunden ist, dass nach diesem Leid, nach dieser Trauer etwas ganz Wesentliches geschieht. Und auch das hat Jesus schon angekündigt. Und dazu möchte ich mal ein paar Verse vorgehen. Er bekündigt nämlich vorher schon in Johannes 16 an, was er tun wird und was geschehen wird. Das will ich euch nochmal verlesen. Da heißt es ab Vers 5, jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Also ihr seid traurig, weil ich euch gesagt habe, dass ich zu Gott gehen werde oder zu dem, der mich gesandt hat, zum Vater. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Hier spricht Jesus vom Heiligen Geist. Ne? Hier spricht Jesus davon, von Pfingsten, was ja vor uns liegt in Kürze. Hier spricht er davon, dass wenn er wirklich endgültig er selber nicht mehr hier auf dieser Erde sein wird, dann wird er einen anderen senden, einen Tröster, den Heiligen Geist. Und ich, als ich das gelesen habe, ist mir das nochmal so vor Augen geführt worden, dass ich dachte, das ist ja wirklich wesentlich und ganz einfach, was Jesus hier sagt, was jetzt kommt. Er sagt nämlich, was dann sein wird, wenn er nicht mehr da ist. Ne? Wenn er gestorben ist, gekreuzigt, auferstanden, das durchblicken sie alle noch nicht so ganz. Und dann wird ja auch die Himmelfahrt kommen, das weiß Jesus. Ne? Und dann ist er ganz weg. Kommt nochmal wieder, alle freuen sich und dann ist Himmelfahrt. Wir kennen den Bericht, wo er aufgehoben wird und dann die drei Jünger stehen, glaube ich, unten, gucken. Ne? Und dann sind da zwei Männer in weißen Kleidern und die sagen, so wie er jetzt aufgehoben weggegangen ist, genauso wird er wiederkommen. Ne? Schön sowas. Ich wünsche mir, dass sowas ganz Handfestes. Das wäre so schön, wenn man zwei Engel an der Tür klopfen und sagen, übrigens, dass du es nicht vergisst. So wie Jesus in den Himmel aufgefahren ist, so wird er auch wiederkommen. Ne? Wäre das was? So, wir glauben das ja. Ne? Wir sind auch fleißig und treu. Aber wäre doch schön, wenn man so zwischendurch uns dieser Glaube erfassen würde. Wir müssen keine Engel sein. Aber wenn wir vielleicht davon mal wieder neu begeistert wären, dass Jesus wiederkommt und wenn das nicht passiert zu unseren Lebzeiten, dass wir auf alle Fälle zu ihm kommen, zu ihm gehen, zu dem Lebendigen, der den Tod und den Teufel überwunden hat. Also so wird er wiederkommen. Ist eine andere Stelle, das ist Himmelfahrt, kommt jetzt. Dann sagt er aber, was dann sein wird. Und das ist ja für uns unsere Realität, in der wir uns bewegen. Und das möchte ich, diese drei Verse möchte ich uns gerne noch einmal lesen. Er sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ihr nicht weggeht, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und jetzt sagt er, was das Ganze soll. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun, über die Sünde. Als ich das gelesen habe, ist es mir nochmal, es ist schon öfter passiert in meinem Leben, aber nochmal wie Schuppen von den Augen gefallen. Wisst ihr, viele von uns haben eine sehr religiöse Vergangenheit schon, entweder von Kind an oder wir sind in Gemeinden gewesen. Auch in dieser Gemeinde haben wir einiges durch. Wir haben alle möglichen Ideen zum Thema Sünde. Stimmt das, was ich sage? Der eine sagt auch, Dieter hat heute Morgen so ein bisschen so gesprochen, ja, muss auch nicht immer ganz so, nicht ganz so ernst nehmen. Ne? Ich weiß nicht mehr, ich hatte so im Ohr, dass ich habe ja da noch was aufgeschrieben. Das war so, dass ich dachte, man muss auch mal ein bisschen locker bleiben dabei. Ne? Muss nicht auf allem so rumreiten, auf den einzelnen Verfehlungen, die wir vielleicht haben. Du hast davon gesprochen, dass wir irgendwie doch immer noch wieder, egal wie lange wir Christen sind, noch wieder Fehler machen und sündigen. Darf Dieter das sagen? Ja, ne? Weil er seine Meinung. Aber die ist natürlich, weil wir eine bibeltreue Gemeinde sind, auch biblisch begründet. Sonst hätte ja spätestens, wenn er das nicht gewusst hätte, ich von hinten Stopp geschrien. Und wenn ich das nicht getan hätte, hättet ihr Stopp geschrien. Ne? Wir wissen, dass selbst der große Apostel Paulus gesagt hat, nachdem er schon eine ganze Zeit großer Apostel war, was hat er gesagt? Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Ich tue immer wieder das, was ich eigentlich nicht will. Und dann sagt er, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Stimmt, Karl. Oh, stimmt. Wisst ihr, das soll uns nicht dazu ermuntern, wie Luther gesagt hat, fleißig zu sündigen. Das soll uns einfach nur sagen, es ist die Realität. Mit dieser Realität müssen wir leben, könnte man sagen. Ich würde sagen, dürfen wir leben. Wir dürfen mit der Realität leben, dass auch wenn wir immer wieder feststellen, ich kann doch tatsächlich immer noch nicht vor Gott bestehen. Ne? Weißt du, wir wünschen, erst werden wir Christen und freuen uns, dass Jesus uns vergibt. Und dann als Christen fangen wir irgendwann an und sagen, ja, ich möchte aber eigentlich auch, wenn man dann irgendwann fehlerlos wäre. Wisst ihr, am liebsten möchte man Gott fehlerlos entgegentreten. Ne? Hä? Ja, weil es einfach auch schöner ist. Ne? Dann kann man ihm auf Augenhöhe begegnen und sagen, bei mir ist auch gut gelaufen heute. Ne? So, wisst ihr? Wie damals bei Adam, als Gott in den Garten gekommen ist, um in der Kühle des Abends, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Da war das sicherlich so, dass Adam gesagt hat, bei mir ist heute so gelaufen, wie war es bei dir? Ne? Da war keine Sünde dazwischen. Wir sind immer wieder beschämt und ärgern uns darüber. Wenn ich es böse ausdrücken wollte, würde ich sagen, wir ärgern uns darüber, dass wir immer wieder Vergebung brauchen. Ne? Petrus mit Jesus beim Abendmahl. Jesus will ihm die Füße waschen. Was sagt Petrus? Lass das! Ne? Du wäschst mir doch nicht die Füße. Ne? Du dienst mir doch nicht. Und dann, ich will dir dienen. Ne? Und dann sagt Jesus was zu ihm? Wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keine Gemeinschaft. Weil du brauchst Fußwaschung. Taufe brauchst du nur einmal. Fußwaschung brauchst du öfter. In einigen Gemeinden aus anderen Kulturen ist es üblich, beim Abendmahl die Fußwaschung zu machen. Alexander, ist das so bei, in der russlandsdeutschen Gemeinde, aber bei vielen ist es so, das weiß ich, dass, oder bei einigen ist es so und auch in anderen Kulturen, dass dort Fußwaschung in dem Zusammenhang gemacht wird. Auch um daran zu erinnern, ne, wisst ihr? Auch um daran zu erinnern, dass wir es nötig haben. So, ich elender Mensch, habe meine Spur verloren gerade in der Predigt. Auch das passiert ja öfter bei mir. Also, er spricht hier davon, was passiert. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun. Also der Heilige Geist wird der Welt die Augen auftun über die Sünde und die Gerechtigkeit und über das Gericht. Aber über die Sünde, und jetzt in Vers 9 wird uns gesagt, was Jesus hier meint. Ist das nicht schön? Ist immer so gut, wenn man noch einen Vers weiterliest. Macht ihr das manchmal? Dann weiß man plötzlich viel mehr, bevor du das Bibellexikon befragst oder dir 7 Predigten über Sünde anhörst. Jesus sagt hier auch von irgendeinem südamerikanischen Preacher, ne? Was auch schön ist. So, hier sagt Jesus etwas über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Jesus sagt, die Sünde, ne, über die der Heilige Geist die Menschen aufklären wird, ist es, dass also es eine Sünde war, Jesus abzulehnen, und dass es eine Sünde ist, und zwar die Sünde, die einzige, die uns, ich sag's mal ganz hart, in die Hölle bringen kann. Ne? Die einzige Sünde, die uns in die Hölle bringen kann, ist die, dass wir eben nicht an Jesus glauben. Das sagt er. Das ist der Will der Geist Gottes, das ist unsere Predigt, nämlich, Johannes hat es so ausgedrückt im ersten Kapitel seines Evangeliums, Vers 11, glaube ich, oder 10, ich weiß es immer noch nicht, obwohl ich den ständig benutze. Da heißt es, denen aber, ne, er wurde, also am Anfang heißt es, er kam in sein Eigentum, also Jesus, der Sohn Gottes, kam in sein Eigentum, die Seinen nahmen ihn nicht auf, und dann sagt, kennen wir Kreuzigung und so weiter, und dann sagt er, die aber, die ihn aufnahmen, sagt Johannes, die aber, die Jesus aufgenommen haben, in ihr Leben, in ihr Herz, als der er ist, als den, der er ist, als Retter, als Erlöser, als König, als Sohn Gottes, die, die Jesus aufgenommen haben, denen gab er ein Recht, er gab ihnen das Recht, Kinder Gottes zu sein. So wie jemand einem Kind ein Recht geben kann. Ich kann jemanden, das habe das Recht, jemanden zu meinem Kind zu machen. Das geht in Deutschland. Ne? Mit Haut und Haaren, ja. Ne? Das geht. Und diejenigen, wie wird man ein Kind Gottes? Man wird ein Kind Gottes, indem man diesen Jesus in sein Leben lässt. Und als den er anerkennt, der er ist, als der Sohn Gottes, als dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist. Ich kann das tun, ich darf das tun, und das ist das, was der Geist Gottes macht. Er überführt davon, von der Sünde, ihn nicht an ihn zu glauben. Als zweites spricht Jesus von Gerechtigkeit. Und da sagt er über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht mehr seht. Gut, es ist so, dass das notwendig, ich verstehe es so, dass es notwendig ist. Ne? Also Jesus muss zum Vater gehen, er musste zum Vater gehen, hat er auch gesagt, damit überhaupt der Heilige Geist kommen kann. Und dann ist diese Zeit hier, in der der Heilige Geist den Menschen diese Botschaft, diese Information weitergeben kann. Also über die Gerechtigkeit, Jesus ist gestorben, er musste sterben, er ist wieder auferstanden. Was das alles bedeutet, dass er nicht tot geblieben ist, den Tod, warum er den Tod überwinden konnte, weil er nämlich selber ohne Sünde war und so weiter, das ist noch ein anderes Thema. Und dann in Vers 11, dann heißt es in Vers 11, über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Also, dass wir erkennen, dass der Teufel nicht mehr der Machthaber, der einzige und letzte Machthaber in dieser Welt und in unserem Leben ist. So, ich belasse es mal dabei. Stückwerk ist aber nicht schlimm. Vielleicht ist es gut, wenn wir jetzt das Abendmahl gemeinsam feiern. Kommt nach vorne, lasst uns das tun. Amen.